Deutschlandfunk.
Hintergrund.
Der Osten ist rot, die Sonne geht auf. China hat Mao Zedong hervorgebracht. Er plant Glück für das Volk. Hurra, er ist der große Erlöser des Volkes.
Der Osten ist rot. Dieses Lied stieg während der Kulturrevolution gleichsam zur neuen Nationalhymne der Volksrepublik China auf. Der Kult um den großen Steuermann kannte keine Grenzen mehr, seit dieser die Jugend Chinas auf den Plan gerufen hatte, um gegen die eigenen Lehrer und den Parteiapparat zu rebellieren. Ein in der Geschichte des Kommunismus im 20. Jahrhundert einzigartiges Ereignis, das sich in mehreren Phasen nach offizieller Lesart von 1966 bis 1976 hinzog.
Das ist eben das Ungewöhnliche, dass ein Parteiführer an Massen appelliert, im Wesentlichen an die Massen der Jugend. Das war in Wirklichkeit hypertotalitär, in dem Sinne, dass damit alles an destruktiven Potenzialen entfesselt werden konnte, in einer völlig irregulären Weise, wie das die reinen Sicherheits- und Terrorapparate eines stalinistischen Totalitarismus zum Beispiel so nicht konnten oder nicht gemacht haben.
So die Einschätzung des Historikers Gerd Köhnen, der als Student selbst Maoist war und für den lange Zeit die große proletarische Kulturrevolution wie ein erratischer Block auf der Historie des roten 20. Jahrhunderts zu lasten schien. Doch langsam ist Licht in das dunkle Dickicht all der Motive und Triebkräfte gekommen. Die Schätzungen der gigantischen Opferzahlen lassen sich kaum mehr leugnen. 1,5 bis 1,8 Millionen Todesopfer, die gleiche Anzahl von dauerhaft körperlich Versehrten, 22 bis 30 Millionen direkt politisch Verfolgte, über 100 Millionen der von Sippenhaft Betroffenen. (1949) hatte Mao Zedong die Volksrepublik China gegründet mit dem unumstößlichen Dogma:
Die Kraft, die unsere Sache führt, ist die Kommunistische Partei. Die theoretische Grundlage, von der sich unser Denken leiten lässt, ist der Marxismus-Leninismus.
Was waren 1966 die Beweggründe für Mao, sein Land in ein revolutionäres Abenteuer zu hetzen? Seit dem großen Sprung nach vorn, einem katastrophal endenden Industrialisierungsversuch, bei dem in den Jahren 1958 bis 1962 25 Millionen Chinesen den Hungertod starben, war er nicht mehr ganz unumstritten. Er musste sich seiner Widersacher, des Staatspräsidenten Liu Shaoqi und des Parteisekretärs Deng Xiaoping, entledigen und fürchtete um seinen historischen Rang, wie der Freiburger Sinologe und Historiker Daniel Lese betont.
Es ist definitiv so, dass ab den späten 1950er Jahren Mao Zedong zunehmend auch die Gefahr gesehen hat, dass ähnlich wie in der Sowjetunion eine Art Entmaoisierung nach seinem Tod stattfinden könnte.
Eine Zeit lang war Mao in der Versenkung verschwunden, ehe er mit dem Versprechen zurückkehrte, großes Chaos unter dem Himmel zu schaffen, um zu einer großen Ordnung zu gelangen. Gerd Köhnen:
Heute wissen wir, dass das Ganze eben schon seine eigene Ratio der Macht hatte, von Mao her, aber dass auch dieses scheinbare Chaos so seine eigenen Strukturen hatte.
Ein Grund für den revolutionären Beginn war rasch gefunden.
Erstens, der Anlass der Kulturrevolution oder wie die Kultur unter Generalverdacht gerät.
Ein parteikritisches Theaterstück musste herhalten, das sich an die Historie anlehnt und in dem anspielungsreich der Kampf eines Bauernführers gegen die staatliche Despotie inszeniert wird. Das Drama geriet im November 1965 auf den Index. Ein Grund, die gesamte Kulturarbeit des Landes an den Pranger zu stellen, weil sich in ihr die Linie der Bourgeoisie durchgesetzt habe. Hinzu kam viel angestauter Ärger im kommunistischen Großreich über fortbestehende Privilegien, die querstanden zu den alten egalitären Idealen.
Also Mao Zedong hat die Gefahr gesehen, dass die revolutionäre Bewegung einschläft, dass also möglicherweise eine Annäherung, eine friedliche Theorie der Überwindung der Klassengegensätze sich in den Vordergrund rückt. Und er hat nach dem großen Sprung nach vorne auch in China Anzeichen dafür gesehen, dass also der Klassenkampf zu erlahmen drohe. Und das wollte er mit allen Mitteln verhindern.
So wurde am 4. Mai 1966 auf einer erweiterten Tagung des Politbüros der KP Chinas die große proletarische Kulturrevolution eingeläutet. Begleitet von wüsten Beschuldigungen prominenter Parteikader untereinander, wie der Bildung einer konterrevolutionären Vereinigung oder Putschversuchen. Gleichzeitig sprengte die von Verteidigungsminister Lin Biao forcierte Mao-Verherrlichung alle Maßstäbe des bislang weltweit erlebten Führerkults.
Zweitens, der Mao-Kult oder die mythische Aura des großen Steuermanns.
Die Mona Lisa der Weltrevolution wurde er wegen seiner entrückten Präsenz genannt. Regelrechte Loyalitätstänze und Zitatengymnastik gab es um ihn und sein rotes Büchlein »Die Mao-Bibel«, Auflage 740 Millionen. Werner Gille, über viele Jahre freier Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks, wurde am 1. Mai 1967 Augenzeuge des revolutionären Spektakels, als Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens Massenaudienz vor Millionen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hielt. Giller erinnert sich:
Ich saß auf der Ehrentribüne, circa 50 Meter entfernt von Mao Zedong. Ich bin ja im Dritten Reich zur Schule gegangen. Und mein erster Eindruck war Reichsparteitag auf Chinesisch. Massen kommen von allen Seiten. Man begrüßt jubelnd den Führer. Die ganze Stadt ist ein einziges Fahnenmeer. Dann marschieren sie und die Lautsprecher sagen immer, 3000 Sportler marschieren zum Platz des Himmlischen Friedens, um Mao Zedong ihre Liebe zu verkünden. 20.000 Rotgardisten kommen, 30.000 Studenten und dann zum Schluss natürlich. Und jetzt kommt unser geliebter Führer, die rote Sonne in unserem Herzen, Mao Zedong. 10.000 Jahre soll er leben. Das heißt, immer wollen wir dir folgen, immer wollen wir dir treu sein.
In Gesängen und auf Wandzeitungen wurde Mao unablässig zitiert. Die Absurdität solcher Anbetungen bestand freilich darin, dass der angehimmelte charismatische Führer in Wahrheit mehr Verwirrung als Orientierung stiftete. Daniel Lese:
Was die ideologischen Ursachen angeht, herrscht bis heute sicherlich der meiste Dissens in der Forschung, was Mao Zedong eigentlich bezwecken wollte. Mao Zedong ist selber sehr unklar gewesen mit den Zielen, mit den ideologischen Zielen der Kulturrevolution. Einerseits betonte er, dass Revisionismus existiert in China, er hat aber nicht genau gesagt, woher er kommt. Und aus diesem Zwiespalt kommt ein Großteil der Dynamik der Bewegung.
Und diese Dynamik hatte es in sich.
Drittens, die revolutionäre Dynamik oder der Terror der jungen Rotgardisten.
Alle Ochsengeister und Schlangengötter sollten hinweggefegt werden, denn ohne die Zerstörung alter Kulturen und Denkweisen, Sitten und Gebräuche können nichts Neues geschaffen werden. So lautete Maos aufputschende Doktrin. Jugendliche Aktivisten schlossen sich zu Roten Garden an Schulen und Universitäten zusammen, um reaktionäre akademische Autoritäten zu stürzen. Grausame Exzesse spielten sich dort ab. Die Polizei musste dabei nach einem Befehl des Ministers für öffentliche Sicherheit nicht eingreifen, wenn Klassenfeinde im Affekt erschlagen wurden. Begründung:
Letztlich sind schlechte Personen schlecht, daher ist kein großes Aufheben darum zu machen, wenn sie zu Tode geprügelt werden.
Der rote Mob vergriff sich auch an Botschaften, schändete Kulturdenkmale. Wie Maos Spiel mit dem Feuer nicht nur Lehrer und Professoren traf, sondern auch Ordnungshüter und frühere Machthaber, schildert der in Deutschland lebende chinesische Journalist Xi Ming.
Sie hatten plötzlich nicht nur keine Macht mehr, sondern sie hatten auch keine Garantie mehr für ihr Leben, für ihre körperliche Unversehrtheit. Zu erinnern war der ehemalige Staatspräsident Liu Shaoqi, der sogar mit einer chinesischen Verfassung zu den Rotgardisten hingedackelt war. Und mit Tränen, mit Blut im Gesicht bettelt er um sein Leben.
Die täglich expandierende Gewalt der entfesselten Junggarden erlebte auch Augenzeuge Werner Gille am abstoßenden Massenritual der öffentlichen Selbstkritik.
Man hat sie bloßgestellt, man hat sie vors Mikrofon geholt und Massen von Menschen
wurden gesagt, kommt hin und hört euch das an. Also sie wurden vor der Bevölkerung auf die Bühne gestellt und dann waren da ein paar Rotgardisten und die haben erst eine Rede gehalten, ein paar Mao-Zitate vorgelesen oder auswendig aufgesagt und dann wurden die Einzelnen aufgerufen, zu sagen, sie sollen einfach bekennen, warum sie hier sind und dass sie freiwillig hier sind, dass sie niemand gezwungen hat. Und dann kam die Selbstkritik. Ich bereue es zutiefst. Ich bitte, das alles wieder gut machen zu dürfen.
Xi Ming war 14. als in seiner Umgebung zum ersten Mal die Barbarei der politischen Vergewaltigung bekannt wurde.
Das war eine Nachbarin, eine Lehrerin, die für ihre konterrevolutionäre Gräueltat angeblich öffentlich von 3 Männern vergewaltigt worden sind. Und am Ende wollten diese Menschen drumherum, auch die Schaulustigen, ihre Schande noch auf eine viel scheußlichere Art bestraft wissen, dass sie sogar einen Hund herbeigezerrt hatte. Solche Gräueltaten hatte von oben niemand befohlen.
Mao Zedong war im Sommer 1967 auf dem Höhepunkt seiner Radikalität. Doch die Verunsicherung im Lande über die traumatisierenden Gewaltexzesse war immens. Rebellenorganisationen wurden bewaffnet, sodass Teile des Militärs zu meutern drohten und die Gefahr eines Bürgerkriegs unmittelbar bevorstand. Der große Steuermann musste umsteuern, zumal die Wirtschaft in China schweren Schaden an dem hintersinnig inszenierten Chaos genommen hatte. Doch damit sollte eine noch größere Gewaltwelle ausgelöst werden.
Viertens. Auf den rotgardistischen Schrecken folgt der Terror der Staatsmacht.
Wie die neuere Forschung nachgewiesen hat, sind die mit Abstand größten Opferzahlen erst in der Spätphase, also in der Phase nach 1969 bis 1971, geschehen, sodass also im Wesentlichen staatliche Akteure für die Hauptopferanzahl der Kulturrevolution verantwortlich sind und nicht nur die Rotgardisten.
Stabilisierung stand auf der totalitären Agenda. Die Armee erhielt Interventionsorder. Umfassende Säuberungen und Landverschickung von Millionen städtischer Rotgardisten in die Mongolei und Mandschurei wurden durchgeführt. Die Phase der Selbsterziehung der Massen war damit vorüber. Komplementär dazu wurde die Partei durch das maliziös inszenierte Zerwürfnis Maos mit dem ihm zuvor sklavisch ergebenen Verteidigungsminister Lin Biao auf Loyalität getrimmt. Für den Historiker Daniel Lese stellen die heillosen Richtungswechsel den Sinn der großen Kulturrevolution gänzlich in Frage.
Kennzeichen der Kulturrevolution ist ganz sicherlich, dass keine klaren Ziele definiert wurden, dass man im Wesentlichen gegen einen abstrakten Revisionismus gekämpft hat. Am Anfang steht auch noch alte Kultur, altes Denken, alte Gebräuche und Ähnliches im Fokus, das aber eigentlich nie klar war, auf welches Ziel man zusteuert, dass man sich also an kleine Sätze, kleine Äußerungen Mao Zedongs geklammert hat, die man aber in vielfältigster Richtung auslegen konnte. Mao Zedong hat sich hier immer einen Moment der Ambiguität, der letztendlich auch Steuerung bewahrt, um hier entsprechend eingreifen zu können. Und hier sieht man eben auch sehr deutlich, dass die Kulturrevolution kaum haltbar ist als Konstrukt.
Die völlig widersprüchlichen Vorgaben aus der Partei, der Wechsel zwischen Forcierung und Zügelung der Massenbewegung führten zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Zu welchen psychologischen und ideologischen Konsequenzen dies auf Seiten der unteren Schichten führte, schildert der Publizist Xi Ming.
Die Traumatisierung der unteren Schichten ist allerdings ein völlig anderes. Das ist zuerst ein Zerplatzen aller revolutionären Ideale. Auch die Ideale eines einheitlichen Nationalstaates ist am Ende zerplatzt. Also man kann gar nicht mehr genau sagen, was für diese Republik gut oder was schlecht war. Das Ideal, dass man das Richtige an großen Führern festmachen könnte, zerplatzt ebenso. Und nach dem Ende der Kulturrevolution war das auch ein unumkehrbarer Schicksalsentscheidung von Deng Xiaoping, niemals wieder von Idealen zu sprechen.
Doch mit der repressiv herbeigeführten Stabilisierung des Regimes sollte die große proletarische Kulturrevolution ihr offizielles Ende noch immer nicht gefunden haben. Die militärisch ausgetragenen Grenzscharmützel am Ussuri und die Brezhnev-Doktrin schufen Bedrohungsängste vor der großen sozialistischen Brudernation. Gleichzeitig war mit der sogenannten Ping-Pong-Diplomatie eine fundamentale außenpolitische Wendung in Richtung Entspannung gegenüber dem einstigen kapitalistischen Hauptfeind USA angesagt.
Fünftens. Maos Tod und das offizielle Ende der Kulturrevolution.
Die letzte Phase der Kulturrevolution begann 1971 mit einem abrupten außenpolitischen Kurswechsel und der Rehabilitierung früherer Revisionisten wie dem Wirtschaftsexperten Deng Xiaoping. Dieser war aus der Zwangsarbeit in einer Traktorfabrik als stellvertretender Ministerpräsident zurück an die Macht gelangt, um bald nach Maos Tod 1976 einen gigantischen ökonomischen Wandel der Volksrepublik in Gang zu setzen, den Gerd Köhnen zu erklären versucht.
China ist umgekrempelt worden, allerdings auf eine vollkommen andere Weise. Aber dieses Mondgesicht von Mao schwebt ja nach wie vor darüber und es ist dieselbe Partei. Es sind Parteiführer, die durch dieses Fegefeuer der Kulturrevolution durchgegangen sind. Die setzen jetzt wieder völlig auf Ordnung. Aber was sie entfesselt haben, das ist diese explosive Mobilisierung von ökonomischem Potenzial.
Obwohl die KP Chinas die chaotische Dekade der Kulturrevolution als 10-jährige Katastrophe geißelte, wollte sie ihren großen Führer nicht gänzlich vom Sockel stoßen. Zumindest eine partielle Entmaoisierung, aber keine vollständige Tabuisierung der Kulturrevolution wurde damit eingeleitet.
Die Mao-Ideen werden von seinen Nachfolgern, vor allen Dingen von Deng, so weit ausgehöhlt, dass nur noch wenige Sätze gelten. Zum Beispiel, dass man die Wahrheit in den Tatsachen suchen sollte, war ein Mao-Zitat. Und dieses Mao-Zitat hatte Deng so ausgebeutet, dass quasi er einen Blankoscheck bekommt. Er kann ja immer in neuen Tatsachen neue Wahrheit finden.
Die Schwierigkeit einer Aufarbeitung der Kulturrevolution liegt darin begründet, dass sich die Rollen so oft vertauscht haben. Parteikader, die in der Frühphase der Bewegung häufig Opfer waren, wurden in den späteren Phasen zu Tätern. Am Ende war es nur die Viererbande um Maos Witwe Jiang Qing, auf die sich die Rache der Partei nach dem Tod ihres Gründers konzentrierte. Deshalb spricht Daniel Lese auch von einer Zweiteilung der Erinnerung.
Auf der einen Seite den Versuch der Zuspitzung aller Schuld auf eine relativ kleine Gruppe von Personen. Auf der anderen Seite gab es eine Parteiresolution im Sommer 1981, in der sowohl die Geschichte der Partei als auch die Rolle Mao Zedongs und die Rolle der sogenannten Mao Zedong-Ideen genauer evaluiert wurden. Und hier hat man in der Tat im Wesentlichen versucht, eine Grenze zu ziehen zwischen den hehren Motiven Maos auf der einen Seite und der kriminellen Ausbeutung seiner Ideen auf der anderen Seite.
Auch wenn die Kulturrevolution noch heute als Entgleisung Mao Zedongs verbucht wird, spricht man weiter von 30% Fehlern und 70% Leistungen Maos. Doch Xi Ming glaubt nicht, dass dieses geschichtspolitische Dogma noch lange halten wird.
Inoffiziell wird es immer mehr in die Richtung debattiert, ob man überhaupt diese 30-70 noch aufrechterhalten kann, auch von offiziellen Kadern. Viele von ihnen sprechen schon von systemischen Fehlern, die nicht mehr alleine nur auf Mao zurückzuführen sind. Diese Menschen sind noch in der Minderzahl. In der Gesellschaft allerdings ist ihre Meinung sehr einflussreich.